Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Ja, hallo und willkommen zum Tierrechtsradio. Wir nähern uns Weihnachten, sind schon noch ein paar Schritte bis dahin. Aber Weihnachten ist traditionell die Zeit der Pelzkampagnen, weil der Großteil des Umsatzes im Weihnachtsgeschäft stattfindet. Jedenfalls war das so zu der Zeit, in der ich mich in diese Pelzkampagnen hineingekniet habe. Und da spreche ich von Mitte der 1990er Jahre. Wir haben damals die Pelzfarmen in Österreich aufgedeckt und dann sehr intensive Kampagnen gemacht, um dieses Pelzfarmverbot zu erreichen, das uns dann im Februar 1998 gelungen ist. Da wurde es also in den letztlich niederösterreichischen Landtag gebracht, nach einer Besetzung des Büros des Landeshauptmanns, und im November 1998 umgesetzt. Da hat dann tatsächlich die allerletzte Pelzfarm Österreichs geschlossen. Die war in Au bei Heidenreichstein im nördlichen Waldviertel, und der Pelzfarmer ist, wie sich dann ausgestellt hat, nach Böhmen, nach Tschechien umgesiedelt und hat dort die größte Pelzfarm gegründet. Leider Gottes mit dem Kompensationsgeld, das er in Österreich für die Schließung seiner Pelzfarm bekommen hat. Am Ende dieser Pelzfarmkampagnen war natürlich die Frage, was passiert jetzt mit dem Pelzverkauf? Wenn schon in Österreich das Produzieren von Pelz verboten ist, warum sollte dann die Einfuhr von Pelz erlaubt bleiben? Beziehungsweise, wenn man natürlich in der EU ist und das nicht so einfach verbieten kann, hat man gute, sagen wir mal, moralische Argumente gegen den Import und den Verkauf von Pelz zu sein, weil das ja ein Produkt ist, das man in Österreich aus ethischen Gründen gar nicht herstellen kann. Und tatsächlich gab es, und Österreich war wirklich, vor allem Wien, eine Drehscheibe des Pelzhandels, muss man sagen, gab es, wie wir das wirklich angegangen sind, 375 Kürschnereien, also Pelz, reine Pelzgeschäfte in Wien, nur in Wien. Und wir haben begonnen, also da ständig zu demonstrieren. Wir sind vor diesen Geschäften gestanden, wirklich jeden Tag, viele Stunden lang, insbesondere in der Innenstadt von Wien. Und tatsächlich war eine zunehmend größere Anti-Pelz-Stimmung. Die Pelzfarmen, die wir gefilmt haben, nämlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Osteuropa, in der Slowakei, in Rumänien, in Ungarn, in Tschechien und dann auch in Skandinavien, das haben wir mittels Beamer und Großleinwand auf der Straße gezeigt, eben gerade vor diesen Pelzgeschäften und gerade zur Weihnachtszeit, wo es eben auch dunkel genug ist, dass man diese Filme sieht. Und das hatte schon einen Impact. Und wir haben dann internationale Kampagnen aufgegriffen. Das war die Offensive gegen die Pelzindustrie, und haben dann 2000 bis 2002 die Kampagne gegen C&A geführt in Österreich, die international war, aber wir haben natürlich die österreichischen Filialen übernommen, und 2002 ist C&A ausgestiegen. Dann war die große internationale Kampagne gegen P&C, Peek und Cloppenburg, und die sind dann 2006 ausgestiegen, das war also 4 Jahre lang. Und dann hat in Österreich die Kampagne gegen Kleiderbauer begonnen und Hämmerle, die nicht international war, glaube ich, weil diese Geschäfte nur in Österreich existieren. Und das hat dann unter anderem, zumindest was ein Vorwand von zu diesem großen Crackdown geführt und zu einer Soko-Bekleidung, die also die Tierschutzszene auseinandergenommen hat in jahrelangen Ermittlungen, Spitzeln, Überwachungen. 267 Aktivisten und Aktivistinnen wurden in Österreich allein im Jahr 2008 von der Polizei überwacht, wie eine Anfrage an die Justizministerin seinerzeit ergeben hat. Und das Ganze hat dann eben zu Polizei, Repression, zu Hausdurchsuchungen, 33 Hausdurchsuchungen, zu Untersuchungshaft und zu einem 14-monatigen Prozess geführt, Strafprozess im Landesgericht in Wiener Neustadt. Das hat diese Pelzkampagnen schon sehr gebremst, muss man sagen. Kleiderbauer hat heute noch Pelz. Es ist zwar weitergeführt worden, aber natürlich mit deutlich weniger Elan, wenn die Polizei, wenn die Exekutive, wenn der Staat derartig brutal auf den Aktivismus einschlägt, kann man sozusagen ein bisschen nachvollziehen, dass das natürlich Angst verbreitet, so eine Gewalt. Ja, und dann hat nach einigen Jahren, der Prozess hat 2011 geendet, hat dann doch die Pelzkampagne immer wieder Fahrt aufgenommen. Und der Georg, der hier bei mir ist, um über diese Kampagnen zu reden, der hat dann sozusagen das Stöckchen aufgegriffen und mit Pelzkampagnen begonnen. Georg, ab wann war das, dass du da in Österreich Kampagnen in pelzführende Geschäfte geführt hast?
Also 2014 als Teilnehmer, 2015 als frischer Neuorganisator und dann ab 2016 habe ich es dann quasi hauptverantwortlich organisiert. Ich muss auch dazu sagen, Pelzdemos waren die allererste Aktion oder Demo, die ich selber organisiert habe. Und da war es damals so, dass P&C, die waren ja eigentlich schon pelzfrei, aber die haben dann wieder einen Kaninchenpelz ins Sortiment aufgenommen. Und da hat mir die Muck, die langjährige Pelzkampagnerin des VGD, so die hat gesagt, okay Georg, die waren eigentlich schon pelzfrei, wir müssen da jetzt sehr klar zeigen, dass das nicht geht. Und dass jemand, der das wieder aufnimmt, da muss man ganz klar zeigen, dass es nicht geht. Und dann haben wir eben Demonstrationen gemacht und ich hatte da großen Spaß, weil ich einfach gesehen habe, was der Effekt war und habe das Gefühl gehabt, ich mache da jetzt einen Unterschied, wenn ich da stehe. Und irgendwann habe ich zum Muck gesagt, hey, können wir nicht noch eine zweite und dritte Demo machen? Es ist schade, wenn die Demos so gut gehen und wir machen die nur einmal in der Woche. Und dann hat sie etwas sehr Kluges gemacht. Sie hat gesagt, ja, sehr gerne, aber dann bin ich darauf angewiesen, dass du das organisierst. Und sie hat mir dann quasi gezeigt, wie ich Demos anmelde, hat mir Tipps gegeben zum Leute mobilisieren, was eben sehr gut funktioniert, ist Leute direkt ansprechen. Also immer, wenn ich an eine größere Gruppe hineinschreibe, schwierig. Aber wenn ich Leute einzeln anrufe, einzeln anfrage, funktioniert es viel besser. Und auch so dieses aus sich hinausgehen mit den Sprüchen, das habe ich eigentlich alles von ihr gelernt. Ja, und so ist es passiert, dass ich von jemandem, der einfach nur mitgeht, einer von 10 bei einer Demo ist, zu jemandem wurde, der selber so Demos organisiert. Also das war eine sehr schöne Erfahrung eigentlich.
Interessant, dass du den Kaninchenpelz ansprichst. Ich weiß noch, wie wir in den 2000er Jahren immer hin und her debattiert haben, ob Kaninchenpelz jetzt dazugehört oder nicht zu einer Pelzkampagne. Und dann natürlich im Weiteren Nutztierpelz, weil es gab dann als Alternative die Haut von Kälbern, die zu Mänteln verarbeitet wurde. Und ich weiß, dass gewisse Tierschützer und Tierschützerinnen das also beworben haben als Alternativmantel, weil man ja die Kälber sowieso isst, wurde gesagt, dass man deren Pelz durchaus tragen kann. Und es ist natürlich schwierig, bei solchen Kampagnen zu weit zu gehen, weil dann die Erfolge ausbleiben, weil diese Bekleidungsketten natürlich leicht argumentieren können, jetzt sind sie wirklich verrückt, das ist ja absurd, Leder tragt ja schon jeder, wie kann man jetzt da uns sagen, wir dürfen Leder nicht mehr haben, wurscht, ob Haare dran sind oder nicht. Oder eben, dass man sich wirklich beschränkt auf die in den klassischen Pelzfarmen gehaltenen Tiere. Nutztierpelz, Georg, war wahrscheinlich kein Thema in diesen Kampagnen.
War kein Thema. Ich mache es mir jetzt einfach, in dem Fall war es so, das waren diese Wax Rabbits, das sind reine Pelzkaninchen. Also die werden nur für ihren Pelz gezüchtet. Und deshalb haben wir damals gesagt, ja, das fällt eindeutig darunter. Genau, so war es.
Und welche Firmen?
Aber es stimmt leider, dass die Kaninchen, wenn sie keine reinen Pelzkaninchen sind, immer wieder ausgenommen sind aus diversen Pelzfarmen verboten, weil eben die Haltung und Schlachtung von Kaninchen ja leider in keinem Land der Welt meines Wissens verboten ist. Und, ja.
Ja, in Österreich gibt es ein Käfighaltungsverbot für Kaninchen, genau. Aber natürlich kein Schlachtverbot, soweit muss man mal kommen, das gibt es eigentlich nur für Hunde und Katzen, nicht? Also bei denen steht explizit im Tierschutzgesetz, dass man sie nicht töten darf, um daraus irgendwas, ein Pelz oder Fleisch zu gewinnen, und das sind aber die einzigen Tiere, auf die das zutrifft. Was für Kampagnen waren das seinerzeit, wie du das durchgeführt hast? Du hast B&C erwähnt mit Kaninchen, und was für Erfolge gab es?
Genau, das hat dann geändert. Wahrscheinlich, es war nicht nur in Österreich, aber international. Und dann war es so, gab dann noch einige österreichische Firmen. Zum Beispiel Turek, das ist ein mittelständisches österreichisches Unternehmen. Die haben 14 Filialen. Und da haben wir Demos gemacht. Das war ein ziemliches, wie kann man das sagen, Katz-und-Maus-Spiel. Weil Turek hat irgendwann begonnen, Demonstrationen anzumelden vor den Geschäften, so dass wir dann nicht mehr demonstrieren konnten. Und wir sind dann ausgewichen auf andere Filialen. Dann haben wir da auch wieder Demos angemeldet. Dann sind wir wieder auf andere ausgewichen. Und was da, glaube ich, den Durchbruch gebracht hat, ist, dass wir irgendwann vor den Filialen demonstriert haben, wo es keinen Pelz gab. Was mir am Anfang komplett seltsam vorgekommen ist. Aber sie haben einfach vor allen Filialen Demos angemeldet, dauerhaft, wo es Pelz gab. Aber wir haben dann einfach weitergemacht und haben quasi Touren gezeigt, es ist uns völlig egal, wenn manche Filialen von euch pelzfrei sind. Solange ihr nicht generell pelzfrei seid, machen wir weiter. Und dann haben wir einmal eine Medienaktion gemacht und dann hat ein Journalist bei Turek angerufen und hat gesagt, ja, was sagen Sie dazu, zu dieser Tierschutzaktion? Und dann haben die dem Medium gesagt, ja, wir sind jetzt pelzfrei. Und ja, wir haben das kontrolliert und seitdem waren sie auch pelzfrei. Und es gab ja auch einen Fall mit Polizeieinsatz, Martin, aber dann, das willst du dir vielleicht zusagen.
Nein, muss ich nicht, aber ich kann mich erinnern, dass da eine Festnahme gegeben hat und alle möglichen Verfahren, die da angehängt wurden, mit teilweise Freisprüchen und teilweise Schuldsprüchen. Das Schlimme war an dem Verfahren war, aber das hat natürlich mit Pelz jetzt nichts Genaues zu tun, aber die haben ihn festgenommen, diesen Aktivisten, weil er seine Identität nicht preisgeben wollte. Und das muss man nicht in Österreich. Man kann durchaus sagen, liebe Polizei, das geht euch nichts an. Nur die haben halt einen Grund vorgeschoben, der nicht rechtmäßig war, wie auch das entsprechende Verfahren vor Gericht letztlich herausgefunden hat und geurteilt hat. Aber er hat sich beim Wegführen nach der halben Strecke plötzlich schwer gemacht und tragen lassen. Und dabei ist eine der Polizistinnen in die Knie gegangen und hat sich das Knie angeschlagen. Und obwohl er nicht aktiv Widerstand geleistet hat, musste er dieser Polizistin 1.000 Euro Schmerzensgeld zahlen, weil sie gesagt hat, sie hat sich das Knie am Boden angekaut und das hat ihr wehgetan. Also das war ein furchtbares Hin und Her, was diese Prozesse betrifft. Aber ich wollte noch sagen, dass diese Taktik, eine Anmeldung unmittelbar vor dem Geschäft zu machen, hat B und C auch gemacht. Wir waren ein Jahr lang auf der anderen Straßenseite. Aber wir haben dann einfach 10 Jahre im Voraus angemeldet vor B und C. Und da war B und C zu spät, sodass wir dann wieder ständig im Eingangsbereich stehen konnten. Und da gab es zum Beispiel auch ein ziemlich bahnbrechendes Urteil vor Gericht in unserem Sinn. Und zwar hatten wir die gesamte Auslagenlänge, und das war sehr, sehr lang, bei B und C haben wir solche Plakate hingehängt, ein Seil gespannt und Plakate von leidenden Pelztieren im Käfig hingehängt. Und es ist so ein Rambo-Polizist gekommen, der das runtergerissen hat und dann drauf herumgetrampelt ist. Und wir haben den vor Gericht gebracht und haben gewonnen. Im Urteil steht, im Rahmen einer Demo kann man die gesamte Auslagenscheibenlänge, und das waren ja doch 60 Meter, würde ich schätzen, darf man mit Pelz Tierleitbildern behängen, ohne dass ein Polizist das deswegen runterreißen darf. Und das war also schon ziemlich cool, weil dadurch ist natürlich auch ein starker Druck entstanden. Und wer stellt sich hin und schaut so zwischen diesen Bildern durch auf die Pelzmäntel, die dahinter in der Auslagenscheibe hängen? Also 2006 sind dann B und C doch wieder ausgestiegen aus dem Pelzhandel. Was gab es dann nach Turek noch für Themen? Ich meine, vor allem interessiert mich, ist es tendenziell besser geworden? Weil im Tierschutz kann man ja leider nicht sagen, dass es immer alles besser wird. Es gibt manchmal auch Verschlechterungen. Wie ist das bei Pelz gewesen?
Ja, es ist viel besser geworden. Es gab dann noch Nora Biosports. Das war so ein Luxus-Sportmodengeschäft, wo so hochpreisige Winterjacken verkauft wurden. Da war eine einzige Demo ausreichend, weil das war so ein Geschäft, die waren extrem versiert auf ihr Image. Und da durfte einfach nicht sein, was in irgendeiner Form das Image befleckt. Und dann, das war auch eine neue Erfahrung, das war dann eher das Gespräch. Also wir waren dann dreimal in der Filiale, ich habe dann immer Bilder hergezeigt, dann hat die Firma, das war damals Canada Goose, so Kojotenpelz, hat den dann angelogen und hat gesagt, das wäre nur Müllpelz, dann habe ich das recherchiert, habe es ihm wieder gezeigt und quasi die eine Demo plus dann ein längerer Dialog hat dann auch dazu geführt, dass die da rausgenommen haben. Dann was Kurioseres, Bortolotti, das ist vielen bekannt als Eisdiele in Wien, die haben ihre Geschäfte in Wien, ist ja Eis, nicht so in der Saison, untervermietet und da wurde dann Pelz verkauft. Da haben wir dann eine Kampagne gemacht, die haben dann auch gesagt, ja, wir hören auf damit. Und die Dramaturgie ist irgendwie immer ähnlich, so man hat das Gespräch, aber wer will am Anfang ein Gespräch, es gibt's nicht. Man sagt, nein, es interessiert uns nicht, lassen Sie uns in Ruhe, niemand interessiert sich für das, was Sie machen. Und dann oft nach sehr kurzer Zeit sagen sie, okay, entweder wir hören auf oder okay, wir reden. Es zeigt sich einfach, wenn man einfach nur reden würde, wäre irgendwann das Ende erreicht. Man muss dann einfach irgendwann den Gang hochschalten, weil allein mit dem Gespräch endet leider irgendwann der Effekt. Und dann war es so, dass dann international es Kampagnen gab, da hat dann eine Aktivistin Demos gegen Max Mara gemacht, hat das organisiert, ich habe es unterstützt und dann wurde Max Mara pelzfrei, da kann ja dann der Sea-Dog nachher eh noch viel mehr dazu sagen und jetzt ist diese Kampagne richtet sich gegen Loro Piana, also ein hochpreisiges italienisches Modegeschäft. Und da sind wir jetzt im November eigentlich jede Woche und im Dezember auch fast jede Woche, stehen davor, rufen Parolen und schauen, dass dieses Geschäft pelzfrei wird. Also nach einer längeren Zeit von nationalen Geschichten, lokalen Geschichten, jetzt wieder internationale Geschichten. Davor war es so, dass mir so der internationale Kontext gefehlt hat. Also es war ein bisschen frustrierend, weil national waren die Ziele irgendwann zu klein und international, wenn man nur in Österreich was macht, fühlt man sich irgendwie verloren an. Und deshalb kam das für mich genau richtig. A, es gibt es einen internationalen Kontext, wo man wieder Teil eines großen Ganzen sein kann. Und seitdem mache ich jetzt auch wieder mehr zum Thema Pelz. Nach einer Phase, wo wir quasi fast Opfer des eigenen Erfolgs wurden, also wo so viele rein österreichische Ketten ausgestiegen sind, dass es da kaum noch, sage ich jetzt mal, Ziele gab, wo es sich noch ausgezahlt hätte.
Zur Radikalität des Aktivismus würde ich gern sagen, ja. Also in den 2000er, frühen 2000er Jahren gab es ja ständig irgendwelche Run-ins, Stand-ins, wir haben sind also reingegangen in die Filiale, haben drin demonstriert, durchgelaufen mit lauter so Schnitzeln, mit so Papierschnitzeln, haben die herumgeworfen, mit irrsinnig lauten Fußballtröten einen irren Lärm gemacht und alle noch davongelaufen, bevor die Polizei gekommen ist. Also es waren teilweise sehr, sehr wilde Sachen. Und das hat aber dazu geführt, ich bilde mir ein, Anfang Oktober 2006, dass die Polizei in Wien, das heißt eigentlich die Versammlungsbehörde, ein absolutes Demo-Verbot für jede Demonstration, Tierschutzdemonstration, vor einem pelzführenden Geschäft erlassen hat. Man durfte also ab, sage ich jetzt Mitte Oktober 2006, grundsätzlich nicht mehr vor pelzführenden Geschäften demonstrieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie arg das ist. Und ab 2007 gab es ein absolutes Demonstrationsverbot in der gesamten Steiermark für Tierschutz. Also das waren die Maßnahmen, die die Behörden damals gesetzt haben. Ich weiß nicht warum, aber motiviert sicher durch die Besitzer dieser Ketten, die sich sehr unter Druck, öffentlichen Druck gesetzt gefühlt haben und die, wie wir wissen, Innenminister XY alle getroffen haben, um sie dazu zu bringen, mit Gewalt gegen die Tierschutzaktionen vorzugehen, weil sie das so arg gefunden haben oder auch so getroffen hat. Und die Polizei und Versammlungsbehörden waren willfährig. Ich meine, wenn man heute Aktiven oder NGOs, auch wahrscheinlich im Ausland, erzählt, dass es solche absoluten Demoverbote in einer Demokratie gegeben hat, wo doch das Demonstrationsrecht normalerweise verfassungsmäßig irrsinnig hochgehalten wird. Ich kann nur sagen, so war's. Und wir haben natürlich das bekämpft und vor den Verfassungsgerichtshof gebracht und so weiter. Aber es hat sich dann eben im 21. Mai 2008 herausgestellt, warum das Ganze war. Es gab ja diese Sonderkommission mit all ihren Maßnahmen, die eben ganz gezielt politische Maßnahmen gegen den Tierschutz gemacht haben. Die haben sogar die Kleiderketten beraten, wie sie irgendwelche Medienauftritte machen. Das haben wir alles aus den Akten letztlich rauslesen können. Sie sind auch von einer Kleiderkette zur anderen gegangen und von einem pelzführenden Geschäft zum anderen und haben ihnen, die Polizei nämlich, und haben ihnen Fotos gezeigt, wie Aktive ausschauen, dass sie sie erkennen sollen, wenn sie in die Nähe der Geschäfte kommen, damit sie gleich die Polizei rufen können oder was unternehmen können und so. Also das waren Ausmaße, die man heute sich kaum vorstellen kann, wie repressiv der Staat damals gegen diesen Aktivismus in Österreich vorgegangen ist.
Und diese Touré-Kampagne war der letzte Ausläufer davon, weil das eben das letzte Geschäft war, das noch etwas größer war und da gab es dann Prozesse und da ist es an Akten hervorgegangen, dass da auch eine direkte Leitung gelegt wurde zum Innenministerium und dass da auch an dem Tag, an dem es zu der rechtswidrigen Festnahme kam, es auch einen Anruf gab, direkt ins Innenministerium und dann gab scheinbar eine Weisung von ganz oben, da wen hinzuschicken, um einfach unerlaubt nach Ausweisen zu fragen. Und diese Beratung, dass sie diese Gegendemos anmelden, kommt scheinbar auch aus dem Innenministerium. Das ist schon sehr erdrückend eigentlich, dass da quasi Firmen und Staat zusammenarbeiten, um Tierleid zu verteidigen und die sich dagegen einsetzen, zu drangsalieren.
Wir gehen auf Weihnachten zu, die Zeit des großen Pelzumsatzes im Jahr. Und tatsächlich gibt es einen frischen Wind international in den Pelzkampagnen. Ausgehend von den USA hat es jetzt auch Europa erfasst. Und Sea-Dog aus Deutschland hat sich bereit erklärt, uns von seinen Erfahrungen zu erzählen. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
Sehr, dass ich da sein darf. Ich habe ja schon beeindruckt gelauscht. Ihr habt ja schon sehr viel Erfahrung über viele Jahre, hauptsächlich im österreichischen Raum, aber auch teilweise Piken-Kloppenburg und andere und Max Mara, die ganz klar global aufgestellt sind. Ich bin seit 3 Jahren mit dabei und habe mich sehr intensiv reingearbeitet in das Thema Pressure Campaigns, hauptsächlich an die Pels. Und wir sind Abolish for Worldwide oder AFW auf Social Media, Abolish for Worldwide. Und wir kooperieren mit den USA, die auch schon viel länger Erfahrung haben als wir. In den USA ist es CAFT, C-A-F-T. CAFT steht für Coalition to Abolish the Fur Trade. Und CAFT hat im Jahre 2020 angefangen in Kalifornien und hatten kleinere Unternehmen wie Monique Lullier und dann größere Unternehmen pelzfrei gemacht durch gezieltes Vorgehen, durch laute, hard-hitting Pressure Campaigns. Dann kam Saks Fifth Avenue, Montclair, Neiman Marcus. Neiman Marcus zum Beispiel hat 63 Tage gedauert. Eine andere größere Tierrechtsorganisation war wirklich 10 Jahre vor Neiman Marcus. Aber CAFT hat es dann wirklich in 62 Tagen geschafft. Und seit 2022 sind wir quasi als neue Anti-Pelz-Bewegung am Start. Und wir sind eine kleine Bewegung im Vergleich zu Cubes zum Beispiel, eine sehr kleine leider. Aber eine sehr, sehr, sehr effektive Bewegung, ja.
Was ich jetzt spannend finde, ist, dass du in den USA warst, und zwar eine erstaunlich lange Zeit, und dort diese Pressure-Campaign-Aktivität aus erster Reihe verfolgen konntest. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie machen die das dort?
Keine Demo beantragen, man startet einfach. Man rennt mit 10 Leuten und Megafon los und startet. Das ist schon mal sehr erleichternd im Vergleich zu unserer Bürokratie, wobei in Deutschland, ich darf immer demonstrieren vor jedem Geschäft. Und wie ihr schon gesagt habt, es macht nur Sinn direkt vom Target, nicht in der Fußgängerzone Passanten aufklären, kein Pelz mehr zu kaufen. Wir werden nie die Nachfrage von Pelz auf Null kriegen. Pelz ist ja eine sehr, sehr kleine Nischenindustrie, die immer weiter gesunken ist die letzten Jahre. Wirklich von 200 Millionen Tiere jährlich in den 90er Jahren auf nur noch 20 Millionen Tiere. Das ist wirklich sehr, sehr greifbar. Und in den USA, bist du ja gefragt, können die einfach starten vor Stores oder auch vor Events, wo zum Beispiel Marc Jacobs auftritt, oder auch vor Privatadressen, sogenannte Home-Demos. Die sind auch erlaubt, vielleicht etwas kritisch gesehen, da will nicht jeder mitmachen, aber wir waren genug. Und diese Home-Demos sind sehr, sehr, sehr effektiv, wenn es darum geht, eine Kampagne zu eskalieren. So würde ich nicht beginnen. Ich würde mit normalen Store-Demos beginnen für eine gewisse Zeit, schauen, wie die Reaktion ist, ob vielleicht Pelz aus dem Sortiment genommen wird online, ob gewisse Menschen genervt sind, wie das eben sein muss bei einer Pressure-Campaign. Wie Georg schon gesagt hat, ja, irgendwann muss man Gang höher schalten. Nicht fragen, bringt nichts. ja, in den USA, die veranstalten Convergences, und zwar ist das eine Organisation Animal Activism Collective, AAC, Animal Activism Collective. Die haben ein Mentorprogramm, was ich sehr empfehlen kann, und die organisieren in den USA ungefähr 3 Convergences pro Jahr. Das sind Aktionswochen, 8-9 Tage, wo vielleicht 40 Aktivisten kommen, die sponsern auch die Unterkunft und Verpflegung. Und man hat wirklich bis zu 3 Aktivitäten tagsüber, Demos vormittags, Disruptions nachmittags und abends eine Home-Demo zum Beispiel. Und ja, da haben wir es wirklich geschafft, Marc Jacobs fur-free zu machen durch eine Eskalation, da war ich da. Und dann Max Mara Fashion Group wurde auch durch eine 5-wöchige Phase von Home-Demos fur-free. Und dann ging es letztes Jahr los mit Anne Fontaine. Anne Fontaine war dann nach 22 Tagen fur-free. Da hatten wir schon einen Ruf und der kommt uns jetzt zugute. Der Ruf muss aber erstmal hart erarbeitet werden. Also Anne Fontaine war dann fur-free und danach folgte Carolina Herrera, gehört zur Puig-Familie. Puig ist eine europäische Modegruppe, bestehend aus 17 Marken. Und wir haben die Fur-Free-Policy für alle 17 Marken. Das ist ganz smart. Für Max Mara Fashion Group haben wir auch die Policy für die gesamte Fashion Group, bestehend aus 35 Einzelmarken. Die hätten wir quasi schon abgefrühstückt. Und dann kam Alexander Wang. Ja, das war das glorreiche Jahr 2024.
Jetzt hast du von Disruptions gesprochen. Ist natürlich jetzt ein Aktivismusbegriff, den man jetzt zuerst einmal erklären muss. Was ist damit genau gemeint?
Disruptions heißt eigentlich nur Störung. Man geht wirklich unangekündigt natürlich in ein Geschäft und stört. Natürlich gewaltfrei, ganz wichtig, wir berühren gar nichts. Sollten wir vom Security leicht nach draußen geschubst werden, schubsen wir nicht zurück, das ist ganz wichtig. Ich habe gehört, in den USA, in New York, in den 90er Jahren wurde es richtig radikal teilweise. Da haben die sich vorher in der Kneipe getroffen und sind dann danach einige los und haben da so richtig die Klamotten runtergeworfen. In wenigen Fällen auch mal eine Scheibe eingeworfen. Das machen wir gar nicht mehr. Wirklich nur, man geht rein und ist nur laut. Und man muss das Haus verlassen, wenn der Geschäftsführer sagt, gehen Sie bitte. Die haben das Hausrecht natürlich. Und dann geht man ganz einfach. Ne? Ich würde empfehlen, sich nicht 5 Minuten auf den Boden zu setzen, weigern zu gehen, sondern nach ungefähr 1 Minute kann man ja langsam Richtung Ausgang gehen. Hat aber für enorme Stimmung gesorgt und das vergessen die Kunden natürlich so schnell nicht. Das sind Disruptions.
Und wie reagiert die Exekutive auf sowas oder wie reagiert auch die Legislative auf sowas? In Österreich sind wir ja gewohnt, dass es sehr schnell geht, wenn man bei reichen, mächtigen, einflussreichen Personen radikalere, lautere, wildere Demos macht, dann kommen sofort die Verbote. Wie schaut das in den USA aus oder im Rahmen vor allem der Belz-Kampagne?
Wie du schon deutlich beschrieben hast, das System schlägt auch mal zurück, das ist richtig. Immer besser, wenn es ohne Polizei geht. Also ich melde in Deutschland Demos an, da ist immer die Polizei da, schaut sich mein Personalausweis an, bleibt auch dabei und bemängelt manchmal ein bisschen die Lautstärke, ja eigentlich jedes Mal. 85 Dezibel ist schnell mal erreicht. Wir waren im Schnitt mal auf Mitte 90 Dezibel. Wir dürfen die Megafon natürlich nicht ins Ohr der Passanten halten, können aber dennoch in Deutschland ausreichend Stimmung machen. Aber du hast ja nach USA gefragt, da bin ich gar nicht so der Spezialist. Ich weiß aber auch, dass da das FBI teilweise klopft. Und ich weiß, dass bei der New York Convergence wurden 6 Aktivisten verhaftet, als ich dabei war. Ich musste aufpassen, ich wollte ja meinen Rückflug erwischen. Und zwar war das so, dass am Ende dieser Aktionswoche das NYPD ja schon 18 Mal gerufen wurde wegen uns. Und dann hatten die uns schon mitgeteilt, passt jetzt auf, jetzt suchen sie wirklich, wie ihr schon berichtet habt, jetzt suchen sie wirklich nach Gründen. Ne? Und dann waren wir vor dem Haus in Brooklyn vom Vice President Mark Jacobs zum, ich glaube, insgesamt 6. Mal und haben richtig laut geschrien mit Megafon. Und dann kam die Polizei und als Polizei kam, mussten wir die Megafone verstecken, sonst müsste man $100 zahlen als Strafe. Und dann hat die Polizei wirklich die Straße abgesperrt, weil wir wirklich 40 Leute waren. Da gibt es tolle Videos. Und wir durften weitermachen, auch mit Trillerpfeife, bis die Polizei gesagt hat, so, die Trillerpfeifen sind auch so laut, hört mit Trillerpfeifen auf. Das war einer Aktivistin egal, die hat weiterhin reingeblasen, die wurde halt festgenommen. Festgenommen heißt eigentlich nur erkennungsdienstlich behandelt, ne? Und dann nach 3 Stunden wieder freigelassen. Naja, die hatte ein paar Wochen später einen Gerichtstermin, da, ich glaube, ein paar Arbeitsstunden oder so kam dabei raus. Eine andere Aktivistin wurde verhaftet, weil sie Fake-Blut auf den Gehweg gestreut hat. Das war der Polizei auch nicht recht. Das war ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und in den USA ist halt die große Frage, ob es Public Property ist oder Private Property. Auf einem öffentlichen Gehweg darf man, wie gesagt, immer auch ohne Anmeldung demonstrieren. Ab 21 Uhr ein bisschen das Geschrei und die Trillerpfeife muss runtergefahren werden natürlich. Aber wir konnten dennoch, ja, die haben nur bis 21 Uhr gemacht. Und auch Private Property darf nicht angefasst werden. Wenn einer von uns einen Fuß auf die erste Stufe vom Privateingang gesetzt hätte, wäre der mitgenommen worden. Das sind die Amis ganz, ganz radikal.
Es gibt ja die Geschichte von Shark. Ich weiß nicht, wie viele Hörer und Hörerinnen davon wissen, aber Stop Huntington Animal Cruelty. Und da gab es ja schon eine gewaltige Repression in den USA. Vielleicht auch der Grund, warum es bis 2020 gedauert hat, bis solche Pressure Campaigns in dieser Form wieder Realität werden konnten. Es gab ja auch eine Reihe von Menschen, die jahrelang Haft bekommen haben, eigentlich nur für das Organisieren von Pressure Campaigns. Man hat ihnen nicht irgendwelche Straftaten vorwerfen können, aber es hat eben ausgereicht. Abgesehen davon kam auch der Animal Enterprise Terrorism Act in den USA als eine Kriminalisierung von zivilem Ungehorsam, die da darauf basiert, dass man ein legitimes tierindustrielles Firmenarbeit irgendwie so stört, dass die halt ihrer Arbeit nicht nachgehen können. Das wurde gleich zum Terrorismus erklärt. Also die können auch repressiv sein, was einen nicht weiter verblüfft. Du hast jetzt das Mentor-Programm erwähnt, das in den USA von Animal Action Activism Collection läuft. Kannst du uns kurz erzählen, was ist ein Mentorprogramm und gibt es das in Europa auch?
die wollen expandieren, haben auch schon einige Mentoren in Europa. Ich bin auch einer. Und es sieht so aus, dass man neue Aktivisten zugeteilt bekommt und hat eine dreimonatige Mentorphase, wo man sich auf den Neuling quasi einlässt und für denjenigen die passende Aktionsform findet und wirklich alle Fragen erklärt und wirklich demjenigen bemächtigen möchte und ihn ermutigen möchte, selbst irgendwelche Organisationen auch zu organisieren. Wir haben viel zu wenige Menschen, die auch selbst sowas organisieren. Deswegen Animal Activism Collective kann ich sehr empfehlen. Kooperieren auch sehr mit unseren beiden Pelz-Orgas, also mit CAFT und mit AFW. Und wir werden auch im April nächsten Jahres wieder eine Convergence machen gegen LVMH. LVMH ist ja die große Modegruppe mit 75 Konzernen. Bernard Arnault ist da an der Spitze. War mal reichster Mann der Welt, jetzt nicht mehr. Und LVMH sind unsere Endgegner in der Modeindustrie. Louis Vuitton, Dior, Fendi und Loro Piana gehört schon dazu und Berluti. Berluti mit Sitz in Paris, da waren wir auch schon zweimal, ist übrigens gerade Primärtarget. Wir haben immer einen präzisen Fokus auf ein Target und sobald das dann für free ist, erst dann geht's weiter zum nächsten Target. Und das kann ich nur empfehlen. Zielgerichtet, präzise, nicht quasi in der Fußgängerzone zu 1000 Leuten sprechen, in der Hoffnung, sie kaufen weniger Pelz, nicht vor 5, 6 verschiedenen Stores demonstrieren. Ein laserscharfen Fokus auf ein Target mit einer präzisen und erreichbaren Forderung. Und wenn die erreicht ist, dann geht's weiter.
Ich muss jetzt nochmal zum Mentorprogramm fragen. Du hast gesagt, man kümmert sich 3 Monate lang um Neuaktive. Ist das jetzt rein online oder meinst du, man trifft ihn jede Woche oder vielleicht auch 2 oder 3 Mal die Woche und geht mit dieser Person auf Demos und sagt ihnen, wie man Demos anmeldet und zeigt, wie man Demos macht? Oder wie ist das jetzt konkret zu verstehen? Ich meine, kennt man diese Person persönlich und hat mit der auch wirklich einen Kontakt oder ist es nur Online-Beratung?
Weg. Ich hatte einen schon in Warschau, einen in Oslo, also die werde ich erstmal nicht treffen. Genau, es ist ein Online-Coaching-Angebot. Wir haben keinen festgelegten Turnus. Ich habe jetzt keine Lektion, die ich abarbeite. Ich weiß, was ich so sage, worauf ich hinaus möchte. Und ich bin quasi deren Ansprechpartner für Pressure Campaigns. Also jeder Mentee nennt sich das, der sich im Entferntesten vorstellen kann, Pressure Campaigns zu machen, der wird dann erstmal mit mir gekoppelt, wenn ich Zeit habe. Und ist eine 3-monatige Phase, wie gesagt, fast nur online. Und das liegt ganz bei uns beiden, bei mir und meinem Menti, wie wir das gestalten wollen. Vielleicht hat er auch mal 2 Wochen keine Zeit mehr. Leider habe ich es auch 2, 3 Mal erlebt. Da startet jemand so ein Mentorprogramm und danach hat er Gründe, es nicht fortzuführen, weil es ihm nicht mehr gut geht. Das kann natürlich vorkommen. Aber ja, für Neuaktivisten kann ich AAC sehr empfehlen.
Du hast jetzt auch noch gesagt, dass Animal Activism Collective nach Europa expandiert und tatsächlich hat es in Paris jetzt auch schon so das gegeben, was du Convergence genannt hast, so eine Aktionswoche. Kannst du uns von dieser Pariser Aktionswoche erzählen?
Aus dem Grund, weil immer Mitte April die Aktionärsversammlung ist von LVMH und da standen wir natürlich davor. Wir durften nicht direkt davor. Wir haben quasi gegen eine Betonwand geschrien 3 Stunden. Das war nicht so reizvoll. Und dann haben wir immer, die gesamte LVMH-Gruppe ist ja riesengroß. Und zuerst hatten wir vor 4 Jahren den Ansatz, jeden Store mal zu demonstrieren und haben den Druck viel zu dünn gesät. Wir hatten vor Tiffany's und Co. und Bulgari, die verkaufen Schmuck zum Beispiel, gehören aber zu LVMH, sind also Secondary Targets, auch demonstriert. Und vor den ganzen pelzverkaufenden Geschäften, Louis Vuitton, Dior, Fendi, Berluti, auch demonstriert. Aber seit 2 Jahren haben wir einen sehr scharfen Fokus, den ich sehr schätze. Marc Jacobs gehört zu LVMH zum Beispiel, wurde für free. Celine wurde für free durch gerade mal 5 Demos. Das war eben ein Glücksfall und partout. Also 3 der 75 LVMH-Konzerne sind pelzfrei, aber die schwersten Endgegner haben wir noch vor uns. Und einen hat er in Wien, Loro Piana. Loro Piana mit Sitz in Mailand, ein italienischer Modedesigner, der auch Pelz hat, so um die 8 bis 10 Artikel. Und ich kann sehr empfehlen, einmal VGT in Wien zu besuchen und zu unterstützen bei einer Loro Piana Demo.
Wie sehr orientiert ihr euch an Jacques? Jacques hat ja auch so Firmen, die in Kontakt waren mit den Firmen, gegen die sie demonstriert haben, Pressure-Campaigns begonnen, zum Beispiel gegen Putzfirmen oder Firmen, die in irgendeiner Form diese Zuarbeiten für diese Firma, gegen die sie letztlich vorgegangen sind. Ich meine, so indirekt macht ihr das auch oder konzentriert ihr euch ausschließlich auf die Firma selber?
Eins ist ein sehr smartes strategisches Vorgehen, auch Secondary Targets in den Fokus zu nehmen. Man startet natürlich mit einem Primärtarget. Vor Max Mara waren wir über ein Jahr lang vor Max Mara Geschäften. Auch Marina Rinaldi und auch Max und Co., die gehören auch zu Max Mara Fashion Group, haben wir auch Demos gemacht. Und nach einer gewissen Zeit kommt man nicht weiter. Nach einer gewissen Zeit wird vielleicht, wie es dann der Fall war, Pelz aus dem Online-Sortiment entfernt, was schon mal ein Teilgewinn ist. Aber nur wenn der Pelz einmal entfernt wird, heißt ja nicht, dass die nie wieder damit anfangen. Das ist ein Trick, den hatten wir auch schon erlebt, dass die zwei Jahre später wieder ein paar Pelzartikel führen. Deswegen brauchen wir natürlich die schriftliche Verzichtserklärung für Free Policy und danach sind die uns für immer los. Ganz wichtig ist auch danach, nicht mehr wegen Leder oder Exotenleder oder irgendwas anderem weiter zu demonstrieren. Ganz wichtig, das Target in Ruhe zu lassen und weiter zum nächsten Target. Aber du hattest ja nach Secondary Targets gefragt. In der Max-Mara-Kampagne hatten wir zum Beispiel, Kraft hatte die Bank ausfindig gemacht. Das war Credem Bank in Italien. Max Mara sitzt ja in Norditalien. Und Credem hat eine enge Geschäftskooperation mit Pictet. Pictet ist eine Schweizer Bank und wir waren kurz davor, eine Kampagne, also innerhalb der Max Mara Kampagne, eine Unterkampagne zu starten gegen die Bank mit der Forderung Cut Ties with Max Mara. Also beendet bitte alle Geschäftsbeziehungen mit Max Mara, sonst machen wir quasi in Anführungsstrichen laute Anti-Pelz-Demos vor einer Bank, auch wenn die nie im Leben Pelz verkaufen. Aber wie gesagt, das ist Strategie und die wirkt. Bisher kenne ich das auch nur aus der Theorie von der Scheck-Kampagne, genau. Da wurden ja zahlreiche Banken, Investoren, Versicherungsgesellschaften wirklich bewegt. Huntington Life Sciences, diesen Tierversuchszentrum, den Rücken zu kehren. Der große Unterschied war, bei der Scheck-Kampagne hat man gefordert, dass der Konzern zu 100% dicht macht mit allen Angestellten. Das war eine mega hohe Forderung. Und die Kampagne hat 12 Jahre gedauert. Leider hat Huntington Life Sciences nicht vollständig geschlossen, meine ich. Und es gab die besagten Repressionen, die wirklich knüppelhart waren, wie du gesagt hast. Ja. Bei uns ist noch nicht der Fall. Wir beschränken uns ja nur auf ein kleines Sortiment, nur Pelz. Und das war bei Max Mara vielleicht 3 oder 4% vom Gesamtsortiment. Das ist schon sehr, sehr realistisch, dass sie uns das geben. Also nur Drop Fur.
Unser Thema heute Pelz und vor allem da die klassischen Pressure Campaigns, also konfrontative Kampagnen, die bei Pelz wirklich schon eine lange Geschichte haben eigentlich. Also bei uns in Österreich jedenfalls haben wir das in den 90er Jahren begonnen und am Ende des Pelz-Farmverbots 98 sind wir dann wirklich konkret gegen die großen Kleiderketten vorgegangen mit wirklich auch sehr konfrontativen Kampagnenmaßnahmen. Und das hat dann eben in Repression gemündet und damit einem gewissen Stillstand, der ab 2014 oder so wieder sich zu lösen begonnen hat. Und ähnlich war es international, weil diese Repression gab es ja nicht nur hier, die gab es in Spanien, in Neuseeland, in England, in Amerika. Und da hat man sich jetzt offensichtlich davon wieder erholt. Wir sprechen heute über die internationalen konfrontativen Kampagnen. Sea Dog ist sozusagen bei uns im virtuellen Studio und erzählt uns von seinen Erfahrungen. Und er hat gesagt, dass er in den USA war und dort Kraft begleitet hat. Die gibt es seit 2020 und die machen also Pressure-Campaigns, Druckkampagnen, konfrontative Kampagnen mit Disruptions, mit Run-ins in solche Geschäftslokale, wie das auch in den späten 90ern und Anfang der 2000er in Österreich der Fall war. Und er hat uns erzählt, dass es in den USA das Animal Activism Collective gibt, das solche Aktionswochen organisiert, zuletzt auch in Paris eine, und ein Mentorprogramm, wo man als Neuaktivmensch betreut wird 3 Monate lang, um also das, den Einstieg in diese Kampagnenart zu erleichtern. Was habt ihr jetzt konkret in Deutschland an solchen konfrontativen Kampagnen durchgeführt in letzter Zeit oder was läuft da jetzt?
Kampagnen, 2 Anti-Pelz-Kampagnen. Die eine ist Sloropiana. Wie gesagt, gehört zu LVMH, ist einer der Endgegner, ist ja Wien und viele andere Städte auch dabei in den USA. Und ja, wir wir bleiben dran, bis Europeana pelzfrei wird. Und als kleine Nebenkampagne haben wir eine gegen einen Künstler- und Bastelladen, der nennt sich Idee Kreativmarkt, kreativ mit C, Idee Kreativmarkt, verkauft Pinsel, und zwar 4 Pinsel aus Echtpelz, Rotmarder. Und unsere Forderung war, sich schriftlich zu äußern, offiziell keine Echtpelzprodukte mehr zu verkaufen. Bei einem Künstler- und Bastelladen denkt natürlich niemand an Pelz, aber diese 4 Pinsel sind aus Echtpelz und da hat man im Juli begonnen und sind aktuell so um die 7-8 Städte. Und naja, die wollen das Weihnachtsgeschäft sehr wahrscheinlich noch mitnehmen. Vielleicht werden sie nächstes Jahr pelzfrei. Also aktuell schwerpunktmäßig Loropiana und Idee Kreativmarkt. Übergreifend ist allerdings Berluti Primärtarget. Da habe ich nur keins bei mir. Da war in Paris auch die Convergence im April gegen Berluti. Die haben mehr Hauptsitz und 4 Geschäfte in Berluti. Und nächstes Jahr im April ist auch wieder AAC, Animal Activism Collective, und CAFT mit dabei. CAFT steht für Coalition to Abolish Fur Trade. Und ja, besucht uns gerne in Paris.
Jetzt hast du erzählt von diesem Kreativmarkt. Der ist mit 4 Pinseln ja eher ein kleineres Target. Jetzt gäbe es wahrscheinlich auch in deiner Umgebung viel größere. Wie ist da das Rational, warum man zuerst die kleinen angeht?
Weil ich kenne Aktivisten in Deutschland, die wohnen in kleineren Städten, wo es die großen Modemarken nicht gibt. Und dennoch wollen wir ja die internationale Pelzbewegung vergrößern. Wir sind leider sehr, sehr klein, auch wenn wir so effektiv sind. Und es gibt Städte, Bielefeld, Karlsruhe, Paderborn, im Ruhrgebiet viele Städte und darüber hinaus Leverkusen, die haben eine Idee Kreativmarkt, aber keinen Loropiana. Das ist auch so ein bisschen die Frage nach der geografischen Verteilung. Und natürlich wird so ein Pelzverbot bei Idee Kreativmarkt die Pelzindustrie nicht ansatzweise so stark treffen, wie wenn Loropiana Furfree wird. Aber dennoch ist es eine gute Art, da reinzuschnuppern und Erfolge zu sammeln, weil das brauchen wir in der Szene. Wir brauchen Erfolge. Wir sehen massive Industrien wie Fleisch, Milch, Eier, die wirklich unschlagbar sind, also zum jetzigen Zeitpunkt staatlich gefördert und werden von der Überzahl der Menschen leider fast täglich unterstützt. Aber bei Pelz wollen wir was ausrichten und deswegen bleiben wir dran, auch an kleineren Targets.
Jetzt haben wir am Anfang der Sendung gesprochen, dass bei solchen Pelzkampagnen oft die Diskussion entsteht, Kaninchenpelz, sollte das in die Forderung einbezogen werden? Manche haben argumentiert, man sollte sogar Nutztierpelze, also zum Beispiel Kälberpelzmäntel einbeziehen. Wie ist da eure Strategie?
Lammfell ist definitiv kein Echtpelz, laut Modebranche, wie war das? Lammfell, also Schierling, zählt nicht dazu, leider. Es ist Nerz, sehr verbreitet, Waschbär, Kojote, Biber, komischerweise. Ich meine, eine Kaninchenart, von der Georg hier erzählt hat, aber ja, sonst weiß ich nicht genau. Ich meine, die Modeindustrie hat diese Regeln gemacht. Es gibt Marken wie Karl Lagerfeld zum Beispiel, die sind fur free, verkaufen aber noch Lammfell zum Beispiel.
Wie siehst du das mit der Repression? Wir haben darüber geredet, dass ja die international ziemlich stark war, jetzt in was die Schack-Kampagne betrifft und in Österreich direkt wegen den Pelz-Kampagnen. Hast du Angst vor Repression? Siehst du Hinweise, dass eine kommen könnte im größeren Stil?
Ich nehme meine Demos an und die Polizei ist immer dabei und die Scheck-Kampagne war sehr erfolgreich und hat sehr viele Sekundärtargets, wie gesagt, Banken, Versicherungen, wirklich sehr schlagkräftig dazu bewegt, auszusteigen. Und da hat sich schon was zusammengebraut und es war schon erkennbar, dass es repressiver wird. Das ist bei uns überhaupt nicht zu erkennen. Wir halten uns an geltendes Demonstrationsrecht und das dürfen wir natürlich. Wenn wir mal, wie gesagt, zu laut sind, kommt die Polizei und ermahnt uns ein bisschen. Aber sonst überhaupt keine Repression. Ich würde auch empfehlen, sich dadurch nicht entmutigen zu lassen. Jeder darf in einer Demokratie eine Demo anmelden. Und da ist überhaupt kein Anzeichen, irgendwelche Konsequenzen deswegen tragen zu müssen. Selbst Disruptions ist so ein bisschen eine Grauzone, aber jeder Mensch darf meines Wissens in jedes Geschäft gehen. Und okay, wenn wir da unsere Message loswerden, ein bisschen lauter, werden wir natürlich aufgefordert zu gehen, dann sollten wir auch gehen. Wir dürfen uns nicht 5 Minuten auf den Boden setzen, uns weigern zu gehen. Das wäre dann irgendwann Hausfriedensbruch, wenn sie uns nachweisen können, dass sie uns mehrfach aufgefordert haben zu gehen. Aber ich finde, wir sollten uns von sowas nicht ermutigen lassen. Und die Statistik spricht wirklich für uns. Also Kerft hat wirklich jetzt mit der Vogue-Zeitschrift, da können wir auch drüber reden, mit der Vogue-Kampagne, ich meine 16 von 16 Kampagnen gewonnen, ohne dass irgendeiner nachhaltige Konsequenzen hatte. Es gab, wie gesagt, in New York diese kurzen Verhaftungen wegen zu laut Trillerpfeil. Ich glaube, Excessive Noise stand da auf dem Ticket. Das gab ein paar Arbeitsstunden, aber da war es das. Das war damals eine andere Zeit in der Scheckkampagne. Natürlich dürfen wir jetzt keine Bank abfackeln oder so, um es mal deutlich zu machen. Aber im Rahmen unseres Demonstrationsrechts kann ich wirklich ermutigen, das weiterhin zu machen.
Wie würdest du jetzt empfehlen, wenn das jemand hört, wie würdest du empfehlen, aktiv zu werden? Was sollte man da machen? Wie geht man am besten vor?
Uns an die kleinen Industrien, an die sogenannten Nischenindustrien ranzuwagen, das ist ganz klar Pelz. Die Pelzindustrie ist auf ihrem Todesbett, wie man so schön sagt. Wir dürfen nicht locker lassen. Das ist, ich meine, das wirst du besser wissen, schon mal Ende der 90er passiert, als offiziell so bekündet, nicht offiziell, aber es wurde gesagt so, Fur has fallen out of favor. Wir müssen uns nicht mehr um die Pelzindustrie kümmern. Wir können uns jetzt Leder oder Exotenleder zuwenden. Dann hat die Pelzindustrie ein Comeback gemacht. Aber durch Corona und durch diese Kampagnen haben wir die Pelzindustrie wieder ganz nach unten gekriegt. Ich kann sehr empfehlen, sich an uns zu wenden. Das ist AFW, Abolish Fur Worldwide, auf Instagram zum Beispiel oder Facebook oder auf meinem Instagram, wenn ihr wollt. Ich nenne mich da SeaDogNow, C-D-O-G-N-O-W, also SeaDogNow oder Animal Activism Collective. Und wir helfen euch gerne, sei es bei kleineren lokalen Pelztargets, als auch in den großen internationalen Kampagnen einzusteigen. Wenn ihr kein Pelztarget habt, könnt ihr zum Beispiel euch an Stopfleber wenden oder wenn ein Restaurant zum Beispiel Froschschenkel verkauft. Also wirklich eine kleine Nischenindustrie, wo eine überwältigende Mehrheit, auch der Nicht-Veganer, ganz auf unserer Seite ist, dass das wirklich unnötig ist und grausam ist. Deswegen ist es ja sehr, sehr leicht für so ein Target, diese eine kleine Sache, die wir fordern, abzustellen. Und das kann ich wirklich empfehlen. Und wir haben einen Ordner, den wir euch zuschicken können. Wir haben jede Menge Starthilfe. Wir haben Videos. Wir haben ein Sheet, ein Zettel mit, was man so sagen kann am Megafon. Es gibt übrigens auch noch viele andere Taktiken, außer laute Demos. Man kann zum Beispiel einen Flyer erstellen. Man kann eine Petition erstellen. Man kann Social Media zum Beispiel pflegen. Man kann zum Beispiel in der Nähe eures Targets einen Wanted-Zettel aufhängen. Wanted wegen, also gesucht wegen Tierquälerei und ein Foto des Ladeninhabers mit Name. Man kann zum Beispiel eine Cube-ähnliche Aufklärung machen, aber direkt vor dem Target, dass wirklich der Besitzer sieht, ach du Schreck, die sitzen mit meinen potenziellen Kunden und machen mir mein Geschäft kaputt. Man kann eine Pressemitteilung schreiben. Wir brauchen wirklich ganz verschiedene Menschen. Bitte nicht nur in Anführungsstrichen Radikale, die nur rumschreien am Megafon. Das brauchen wir auch, immer gut Druck zu machen. Wir brauchen aber genauso auch Introvertierte, die von meinetwegen nur zu Hause sich um Social Media kümmern, um Petitionen, um Commentstorm auf Social Media kommentieren zum Beispiel oder Telefonaktionen. Da gibt's ein ganz weites Feld. Ich behaupte, für jeden Persönlichkeitstyp haben wir eine Aufgabe in unserer Kampagne.
Du hast erwähnt, dass es da eine Zeit gegeben hat, da ist man ein bisschen zurückgetreten von den Pelzkampagnen, weil man gesagt hat, das ist eh schon so klein. Und das Argument war, dass für das letzte bisschen so viel Energie aufgewendet würde, dass besser anderswo investiert wäre. Du bist ja offensichtlich nicht der Ansicht, stimmt das?
Experte darin. Es ist ganz wichtig, die Pelzindustrie zu beenden, weil es die Tierrechtsszene noch nie geschafft hat, irgendeine Industrie zu beenden. Wir haben es geschafft, die Nachfrage leicht runterzukriegen, aber nur durch gesunkene Nachfrage lässt sich leider keine Industrie beenden. Irgendwelche Leute gibt es immer noch, selbst wenn es nur 5% der Menschheit ist, das genügt, um so eine kleine Nischenindustrie ausreichend zu finanzieren. Deswegen durch zielgerichtete Kampagnen dranbleiben. Und wie gesagt, die Pelzindustrie ist von 200 Millionen Tiere in den 90er Jahren, die pro Jahr sterben für die Pelzindustrie, auf 120 Millionen gesunken. Und dann kam Covid und hat viele Pelzfarmen zum Schließen gezwungen. Und dann kamen die ganzen neuzeitlichen Kampagnen, sage ich mal, der letzten 4 Jahre. Und jetzt ist die Zahl auch auf 20 Millionen Tiere. Also wir müssen dranbleiben und dann können wir wirklich abolish fur. Dann können wir wirklich Pelz beenden. So heißt ja CAFT, A Coalition to Abolish the Fur Trade.
Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Energie, viel Kraft bei deiner Arbeit. Für die Sendung verantwortlich Martin Ballo.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.